Willkommen zur Welle Lernen Digital mit besonderen Neuigkeiten für unser kleines Podcast-Format. Denn wir haben etwas vor für die zweite Hälfte unserer zweiten Staffel. Das sind die Folgen 5, 6, 7 und 8. Die gibt es nämlich nicht wie gewohnt aus unserem Studio, sondern aus 4 verschiedenen Bundesländern. Wir fahren los und wollen uns umhören, wie die Landesinstitute an verschiedenen Orten die digitale Transformation angehen. Wir sind in Dillingen in Bayern, wir sind in Halle in Sachsen-Anhalt, wir sind in Lehrte in Niedersachsen und das Ganze kommt dann auch noch in neuer Taktung raus, nämlich jede Woche eine neue Folge. Das Ganze als Countdown für unsere große Veranstaltung, das Lern-Digital-Dialogforum. Kleine Werbung, 26. und 27. März 2026 in Berlin. Details verlinken wir. Heute starten wir in Hamburg. Eine kleine Vorschau. In dieser Folge lernen wir die Geschichte hinter einer neuen Fortbildung kennen, bei der die deutsche Gebärdensprache als Bildungssprache im Mittelpunkt steht. Besonders interessant ist da nicht nur der Inhalt, sondern auch die Geschichte hinter dieser Fortbildung. Diese Qualifizierung wurde nämlich in einer sehr, sehr ko-konstruktiven Entwicklung von der Kita bis zur Uni gemeinsam vorbereitet. Wir haben außerdem wieder Sprachnachrichten aus der Praxis eingesammelt, heute zum Thema Fehlerkultur. Wir wollten wissen, welches gescheiterte Projekt hat dich im Nachhinein am meisten vorangebracht? Wir starten mit unserem Schwerpunktthema und das aus Hamburg. Unser Thema in Ausgesprochen Digital lautet heute, wie hat sich der Stadtstaat Hamburg aufgestellt, um das Thema digitale Transformation für Schulen konsequent anzugehen? Und was davon könnte man auch in einem Nicht-Stadtstaat machen? Dafür habe ich mich mit 3 Personen getroffen. Das sind erstens Kerstin Boveland. Sie arbeitet im Referat für pädagogische Fragen der Digitalisierung in der Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung in Hamburg. Dann Henrik Stammermann. Er ist gleich mit 2 Hüten am Tisch. Das eine ist die Stabsstelle Wissenschaftstransfer im LI Hamburg und das zweite ist die Leitung des Referats Sprachen. Und die dritte Person, Ingo Kriebisch, auch aus dem LI Hamburg. Dort leitet er die Abteilung Informationstechnologie und digitale Transformation. Los geht's. Wir sitzen zu viert im Landesinstitut in Hamburg. Das ist genauer gesagt das Landesinstitut für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung in Schulen. Meine Eröffnungsfrage in dieser Podcast-Reihe geht immer an alle Gäste. Heute beginnen wir mit Kerstin Boveland. Die Frage, Kerstin, lautet, kannst du dich an deine letzte Gelegenheit erinnern, bei der du gesagt hast, genau so müsste doch Lernen immer sein?
Ja, das kann ich. Die wiederholt sich auch oft und hat damit zu tun mit etwas, was wahrscheinlich alle kennen, die mal eine Fremdsprache gelernt haben und Vokabeltests schreiben mussten. Und ich habe mir irgendwann überlegt, dass diese Vokabeltests eigentlich keine gute Möglichkeit sind, um rauszufinden, was die Kinder können, sondern ihnen meistens eher zeigen, was sie nicht können, wenn sie nicht gut gelernt haben. Und dann habe ich mir irgendwann ein neues Konzept für Vokabeltests überlegt. Und das freut mich jedes Mal wieder, weil die Kinder erstmal eigenverantwortlich lernen und auch viel motivierter sind. Nämlich ein Konzept, wo sie eher zeigen können, was sie gelernt haben. Und so in jüngeren Jahrgängen zum Beispiel, wenn es jetzt um Körperteile geht, dann gibt es nicht eine Vokabelliste, Englisch, Deutsch oder welche Sprache auch immer, sondern es gibt ein Bild und das kann man so gut beschriften, wie man kann. Man kann auch sein eigenes Bild mitbringen, dann wird es noch ein bisschen individualisierter. Und die, die schnell sind, brauchen gar nicht zu beschriften, die können mir gleich eine Geschichte zu den Körperteilen schreiben. Ich habe also eine Binnendifferenzierung und das ist wahnsinnig motivierend und die Kinder schreiben viel mehr, als sie lernen müssen. Und das ist so ein Ding, wo ich denke, so müsste Lernen immer sein. Also das freut mich jedes Mal, wenn es funktioniert.
Danke. Daneben sitzt Ingo Kriebisch. Ingo, wie sieht deine Geschichte aus?
Ja, meine Geschichte kommt eher aus der Erwachsenenbildung. Ich erinnere mich ganz gut vor ungefähr 4 Jahren, als wir mit der Leitungsgruppe gemeinsam in unseren neuen digitalen Werkstattraum in die ISE gegangen sind und dort an einem selbstgesteckten Ziel produktorientiert gearbeitet haben. Unter den ganzen schönen Möglichkeiten, die wir dort hatten, an analogen Materialien und eben auch digitale Produkte zu erstellen. Und da sind Handpumpen entstanden, da haben wir szenisch Perspektivwechsel gemacht und das war sehr gewinnstiftend, weil wir es eben auch von der Konzeption bis hin zum finalen Video gemeinsam gelernt haben an diesen Dingen.
Ich bin sicher, dass ich heute nicht noch das einzige Mal danach gefragt habe, nach Abkürzungen im Hamburger Bildungswesen. Was ist die ISE?
Die ISE ist der Name unseres digitalen Werkstattsraums, der sich von dem Straßennamen ISE-Straße herleitet in Hamburg. Eimsbüttel oder Eppendorf, ich weiß gar nicht ganz genau, in welchem Bezirk das nun liegt.
Das klären wir in einem anderen Podcast. Als drittes ist mit in der Runde Henrik Stammermann. Henrik, wie sieht deine Geschichte aus?
Meine Geschichte geht ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Ich bin ausgebildeter Lerncoach nach dem Beatenberger Modell und ich habe in der Schule versucht, meinen Unterricht entsprechend zu verändern. Ich habe versucht, auf der Grundlage eines Kompetenzrasters zu gestalten. Das habe ich hergestellt, ausgehend vom Rahmenplan und vor diesem Hintergrund eine Reihe von Lernjobs abgeleitet. Und dieser Prozess gestaltete sich so problemlos, dass Kinder selbstständig in Passung ihrer eigenen Bedarfe und Interesse Produkte und Ergebnisse erarbeitet haben, dass ich dachte, so müsste das doch eigentlich funktionieren. Ich begleite, stelle die Kontexte, in denen Kinder Leistung erbringen können und sie machen es dann.
Danke für eure Einblicke. Jetzt wird's viel, viel, viel trockener. Wir versuchen etwas, was im Podcast eine große Herausforderung ist, quasi ein mündliches Organigramm zu zeichnen von der Lehrkräftequalifizierung in Fragen der digitalen Transformation in Hamburg. Hamburg ist jetzt von außen, habe ich oft den Eindruck, das Paradies. Alles ist ganz nah beieinander, einfach strukturiert. Und trotzdem, obwohl ich auch in Hamburg beheimatet bin, könnte ich gar nicht so einfach sagen, wer ist da gerade eigentlich für was zuständig, was ist in den letzten Jahren wie umgebaut worden. Und da wir heute ja hier sowohl LI als auch Behörde am Tisch haben, würde ich gerne das einmal für mich erklärt kriegen, wie ist das derzeit aufgebaut. Ich fange mal mit der für Außenstehende vielleicht offensichtlichsten Frage an Kerstin Boveland, die in der Behörde arbeitet. Warum heißt das denn hier Behörde?
Da hast du ja eine Frage.
Das ist einfach unser Ministerium.
Ach so.
Richtig?
Daher weht der Wind. Ja,
aber in Hamburg sagt man immer die Behörde und ja. Das Ministerium ist selbstverständlich, oder?
Ja.
Das ist der Hamburger Begriff für Ministerium, richtig?
Ja.
Ja. Ja. Ich wusste nicht, woher die Frage kommt, aber weil du jetzt an andere außerhalb Hamburgs denkst. Ja, für mich ist die Behörde natürlich die Behörde, aber außerhalb Hamburgs ein Ministerium, ja.
In Hamburg sagt man, genau, also man würde nie sagen, also, aber das liegt nicht nur an der Schulbehörde, sondern insgesamt sagt man nicht ein Ministerium. Und in der Behörde, die auch alle paar Jahre mal ihren Namen wechselt, so vom Zuschnitt, im Moment heißt sie, muss ich aber nachlesen, im Moment ist es die Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung. Und du bist da in einer Abteilung, die heißt wie und macht was?
Ich bin in einem Referat, das Referat für pädagogische Fragen der Digitalisierung heißt. Und dort dürfen wir Schulen begleiten und unterstützen, die im Rahmen Digitalität, Digitalisierung besondere Schritte wagen. Und das macht sehr viel Spaß. Und das ist sehr unterschiedlich, wie diese Projekte aussehen können. Eins wäre zum Beispiel unser Maker-Hub-Projekt, wo wir Schulen begleiten, die ersten Schritte in Richtung Making zu gehen. Da geht es um Gestaltung von Räumen, um Nutzung von Technologien, um Fitmachen der Lehrkräfte, um eine ganz andere Haltung. Und es gibt aber auch andere Dinge, die bei uns liegen. Wir haben ein Meetup, das alle 2-3 Monate stattfindet, wo wir zu bestimmten Themen Menschen vernetzen. Und ich würde sagen, das ist auch unser Schwerpunkt. Wir wollen Dinge sichtbar machen. Wir wollen so ein bisschen die Rennboote erkennen, aber nicht nur die, die sichtbar machen und dann alle miteinander vernetzen und gucken, dass nach unserem Motto voneinander wissen, voneinander lernen, wir möglichst mutige Schritte gehen, die sich dann vielleicht auch andere trauen.
Der Name für pädagogische Fragen, den ihr oben drüber stehen habt, suggeriert ja so ein bisschen, ihr macht nicht Infrastruktur. Das heißt, das macht wieder wer anders?
Ja, so ist es. Dafür wären wir, glaube ich, nicht so geeignet. Was aber gut ist, wir sind in unserem Referat fast alle auch noch in Schule. Das heißt, wir haben alle die Doppelrolle. Und es ist häufig so, dass auch ein kurzer Draht zu uns besteht und gefragt wird, was wir hier entscheiden. Wie kommt das eigentlich bei euch an? Was hat das für Auswirkungen, wenn wir etwas so ausrollen? Und das ist, glaube ich, sehr gut für eine Behörde, wenn jemand diesen Blick in Schule hat und spiegeln kann, was das eigentlich für eine Schule bedeutet, wenn 190 iPads geliefert werden und die stehen auf der Palette vor dem Schultor zum Beispiel.
Das heißt, es gibt noch andere, wie heißt es denn bei euch, Abteilungen, die Digitaltransformation für Schulen machen? Oder ist das sozusagen sonst Querschnittsthema in der Behörde? Gibt es noch irgendwas, wo Digitalisierung draufsteht am Namensschild?
Im Amt V, wo wir angesiedelt sind, sind wir tatsächlich dieser kleine pädagogische Bereich. Und ansonsten kann Ingo das, glaube ich, ganz gut darstellen, den Übergang machen.
Gut, an der Schnittstelle zwischen dem Amt V und deinem Referat ist ja die ganze Abteilung VD sozusagen, die insgesamt für die Digitalisierung zuständig ist und auch natürlich solche Fragen dann für Infrastrukturmaßnahmen, Rahmenverträge abschließt, welche Technologie kommt in Schule, aber immer in engem Austausch dann wiederum mit dem Referat sicherlich von Kerstin, auch, weil es dann ja auch darum geht, Technik, und das gilt auch fürs Landesinstitut, wo ich diesen Bereich mitverantworte, keine Technik zu beschaffen, die pädagogisch keine Sinnstiftung beinhaltet. So. Und das ist die große Aufgabe. Und dann kann ich vielleicht gleich überleiten zu den Strukturen hier am Landesinstitut. Wir hatten traditionell vor dem Digitalpakt Schule, hatten wir 3 pädagogische Abteilungen und eine Abteilung Zentrale Dienste, die dann so dem Amt V entsprechen würde. Und in dieser Abteilung Zentrale Dienste war auch unter Haushalt und IT eine kleine IT-Gruppe dabei. So, und schon mit dem Digitalpakt Schule haben wir eigentlich hier erkannt, dass da so viel auf uns zurollt, einerseits an finanziellen Mitteln, aber auch an Verantwortung, diese Mittel eben auch pädagogisch sinnvoll einzusetzen. In den beiden Phasen der Lehrkräftebildung, die wir hier verantworten, einerseits hier im Haus die 2. Phase und gegenüber auf dem Hauptcampus die 3. Phase der Lehrkräftebildung, dass wir gesagt haben, da müssen wir eine Stabsstelle gründen damals. Und das Ganze hat sich jetzt dahingehend nochmal erweitert seit dem letzten Schuljahr, dass wir eine quasi 5. Abteilung im Landesinstitut gegründet haben, die sich mit IT und der digitalen Transformation beschäftigt und ganz ausdrücklich eben Pädagoginnen und Pädagogen und Verwaltungskräfte in der Abteilung hat, damit wir eben diese beiden Dinge möglichst eng verzahnt miteinander denken und natürlich dann auch immer in Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Behörde.
Das heißt, es gibt für alles sozusagen in der Behörde und im LI sowas wie eine Spiegelzuständigkeit, oder wie ist da Arbeitsteilung und Zusammenarbeit insgesamt zwischen euch aufgestellt?
Das wäre jetzt schon an dieser Stelle sehr klar in den Organigramm, so dass wir ein klares Spiegelabteilung haben mit VD in der Behörde und mit der Abteilung, die ich hier im Landesinstitut leite, ja.
Und wer entscheidet was? Also wo sagt ihr, das ist ganz klar bei der Behörde und die sagen wiederum, was ist ganz klar bei euch?
Also die, sage ich mal, die Gestaltungsaufgaben und die Entscheidungen Richtung Ausstattung von Schulen beispielsweise, da beraten wir fachlich vom Landesinstitut. Da ist aber die letzte Entscheidung schon in der Behörde. Bei Fragen rund um die Lehrkräftebildung oder auch Ausbildung, da gestalten wir hier schon am Landesinstitut auch ein Stück weit eigenständiger.
Mhm. Jetzt nehmen wir noch Henrik dazu. Du hast auch ein Kürzel, das bei dir im LI Hamburg für Wissenschaftstransfer steht, nämlich LIWT. Und was ist das und was hat es mit digitalen Transformationen zu tun?
Ich arbeite im Landesinstitut eigentlich in 2 Aufgaben. Einmal bin ich Referatsleitung Sprachen, dort bin ich in der Abteilung Fortbildung zuständig für alle Fortbildungen, die sich mit den Sprachen beschäftigen. Also von den klassischen Fremdsprachen in der Schule, Fachdeutsch, aber auch der Sprachbildung, Sprachförderung, des Herkunftssprachenunterrichts, DATS, IVK beispielsweise. Neu ist gerade auch durch die Neuorientierung und Neuaufstellung der Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung der Bereich VSK und die frühe Bildung hinzugekommen. Und wir beschäftigen uns auch mit dem Programm Family Literacy, FLY in der Abkürzung. Mit einem etwas kleinen Stellenanteil bin ich als LIWT zuständig für den Wissenschaftstransfer. Und dort bin ich direkt dem Direktor bzw. dem stellvertretenden Direktor angedockt und kümmere mich eigentlich um alles, was Transferfragen betrifft. Und das ist zunächst, Transfer ist zunächst erstmal ein bisschen was wie Stricken ohne Wolle. Denn die Aufgabe, die ich habe, ist Vernetzung und Kommunikation. Es nutzt ja am Landesinstitut nichts, wenn einer sagt, wir wollen das machen. Wir schreiben mal ein Letter of Intent. Es bedarf immer mehr einer Aufgabe und einer Institution, die zwischen den verschiedenen Handlungslogiken, die im Transfer eine Wichtigkeit haben, vermittelt. Und diese Handlungslogiken sind die Wissenschaft auf der einen Seite, die schulische Praxis, die Verwaltung und auch die Politik. Und diese Aushandlungsfunktion darf eigentlich in diesen Handlungslogiken gar nicht verortet sein, sondern muss sich darauf beziehen, dass Menschen in einen Zusammenhang kommen, muss Menschen ansprechen können und muss Beziehungen sehen und auch Relevanzen sehen, muss aber gleichzeitig auch die Wichtigkeit von Programmen übersetzen können in die verschiedenen Handlungslogiken. Das ist meine Aufgabe tatsächlich. Und ich habe Ende 22 einen Auftrag von unserem Direktor bekommen, Lernen digital zu begleiten von Seiten des Landesinstituts. War auch in allen insgesamt, ich glaube, 7 Letters of Intent beteiligt und begleite seitdem das Projekt auf dieser Ebene.
Bist du sozusagen so die Schnittstelle zwischen dem, was dann in Hamburg am LI und in den Schulen letztlich ankommt und dem, was in Lernen digital vorbereitet wurde, angedacht wurde?
Das Ziel von Lerndigital ist ja die Herstellung von Fortbildungsmaterial. Das bedeutet, meine Fokusgruppe sind eigentlich Kolleginnen und Kollegen, die im Hamburger Schulsystem arbeiten und die an Fortbildung teilnehmen. Und meine Aufgabe ist zu fragen, in welchen verschiedenen Fachreferaten können wir die Angebote, Fortbildungsmaterialien, aber auch Selbstlernkurse aus Lerndigital andocken. Hier gilt es darum, dann Verbindung herzustellen, Relevanzen zu schaffen und zu schauen, dass Kolleginnen und Kollegen zu den entsprechenden Produkten finden.
Dann bist du so ein bisschen ein Broker, würde man wahrscheinlich das jetzt im neumodischen Transferdeutsch sagen.
Ja, richtig, genau. Das wäre die Aufgabe, die eigentlich aussteht. Ich suche tatsächlich schon seit Längem nach einem Begriff dafür. Transferagenturen gibt es ja, die sind allerdings anders kodiert. Transferagenten auch. Knowledge Brokering oder Knowledge Mobilizer, das sind die Aufgaben, die vielleicht auf Landesinstitute vorkommen, wenn das Thema Transfer eine Relevanz hat.
Wenn ihr jetzt auf länderübergreifenden Treffen seid, kriegt ihr da auch zu hören, ihr habt es ja einfach in Hamburg und wie ist eure Binnenwahrnehmung? Ist es einfacher, weil Klein- und Stadtstaat und habt ihr überhaupt so von eurer Alltagsarbeit irgendwie eine Differenzierung zwischen der Rolle Träger und Schulaufsicht? Wie ist das so, wenn man mit Leuten aus Bayern redet?
Wir haben den großen Vorteil, dass wir eben ein Stadtstaat sind. Das bedeutet, die Strukturen, die wir haben, sind einigermaßen übersichtlich. Wir haben beispielsweise keinen kommunalen Schulträger, der fällt mit unserer Behörde zusammen. Gleichzeitig kennen wir viele Kolleginnen und Kollegen, weil wir in Spiegelreferaten organisiert sind und dann eben auch in der Regel eine Kollegin auf der Arbeitsebene miteinander haben. Gleichzeitig haben wir aber die gleichen Aufgaben, die ein Flächenland hat, absolut aber weniger Ressourcen. Das bedeutet, wir stehen immer vor der Frage, was ist möglich bei den Ressourcen, die wir haben.
Ja, vielleicht ergänzend in der Lehrkräftefortbildung haben wir natürlich auch durch diese Stadtstaat, durch die Infrastruktur eine Unmittelbarkeit zu den Kollegien, zu den Schulen. Das Referat Medienbildung, was bei mir in der Abteilung auch verortet ist, schreibt mit seinem Newsletter alle Hamburger Schulen gleichzeitig an, ohne irgendwelche Bruchstellen dazwischen. Das Referat Medienbildung.
Darf ich kurz schon nachfragen? Schreibt ihr die Schulen an oder könnt ihr direkt die Lehrkräfte erreichen?
Wir haben in dem Newsletter direkt Lehrkräfte, die sich für die Fragen der Medienbildung interessieren und die sind aber allen Hamburger Schulen zugeordnet in dem Moment, ja. Aber Gleiches gilt auch für Schreiben aus der Behörde, weil sie eben der einzige Schulträger ist, werden alle Schulen gleichzeitig adressiert. Das ist auch in Ausstattungsfragen, wenn es dann darum geht, beispielsweise Kolleginnen fit zu machen und die neue Technik auch in Lernprozessen potenzialträchtig zu nutzen, ist es eben dahingehend ein Stück weit einfacher, weil wir eben eine homogenere Ausstattung haben als in einem Flächenland. Und das hilft sehr bei Dingen, die sich eben um Anwendungsfragen oder so etwas drehen in der Fortbildung.
Wir haben in Hamburg allerdings einen Vorteil, der gar nicht so sehr mit Hamburg verbunden ist, sondern mit einer Entscheidung, die man mit dem Lehrkräftearbeitszeitmodell seinerzeit vor ungefähr 20 Jahren gefällt hat. Man hat nämlich damals entschieden, dass Fortbildung Teil der Arbeitszeit von Lehrkräften ist. Entsprechend haben Lehrkräfte eine Fortbildungsverpflichtung von 30 Stunden im Jahr. Und das führt dazu, dass wir im Landesinstitut entsprechend ressourciert sind. Wir haben also auch die Möglichkeit, weil wir die Möglichkeit bieten müssen, die Fortbildungsverpflichtung zu erfüllen.
Wie sieht das aus der Sicht, aus der Praxis aus? Also welche Angebote zur Fortbildung, zur Qualifizierung gibt es, wenn ich jetzt sage, irgendwie müsste ich mich doch mit dieser digitalen Transformation beschäftigen? Gibt es irgendwelche Sachen, die in Hamburg Pflicht wären? Welche Angebote gibt es darüber hinaus oder daneben?
Also eine inhaltliche Verpflichtung, ein ganz bestimmtes Thema zu besuchen oder so etwas. Nein, das gibt es in der Form, ist mir das jedenfalls nicht bekannt. Natürlich, wenn man eine Fakultas beispielsweise für Informatik erwerben will, dann muss man natürlich die dazugehörigen Qualifizierungen belegen. Aber jetzt rein auf dem Level gibt es das nicht. Wir haben Hinweise für die Schulen, dass beispielsweise im Rahmen des Lernens über Medien die Kompetenzstränge, die im Hamburger Medienpass bedient werden, dass die auch in den Schulen stattfinden in einem bestimmten Umfang. Dazu sind Materialien da. Dazu werden natürlich auch Fortbildungen angeboten. Ansonsten ist das Fortbildungsgeschäft eigentlich eins, was idealerweise dann auch in Co-Konstruktion mit den Schulen gemeinsam dann auch erarbeitet wird, indem man beispielsweise mit dem Kompass für digitale Bildung mal schaut, den wir gerne nutzen von der Pädagogischen Hochschule in Zürich, in den ganzen Handlungsfeldern, wo digitale Transformation stattfinden kann im Rahmen der Schulentwicklung. Wie ist da euer Stand und welche dieser Handlungsfelder seht ihr als Schule als prioritär an? Und wozu wollen wir gemeinsam uns weiterentwickeln? Ja, durch Angebote, die wir dann machen aus dem Landesinstitut oder eben auch die in bestimmten Settings in der Schule. Du bist ja auch ein, sag mal, Experte, was Barcamps angeht oder sonstige Formate, wo wir dann mit Ganztags- und Halbtagskonferenzen eben das Kollegium als Ganzes dann auch fort- und weiterbilden. Immer auch an der Schnittstelle, ich gucke jetzt ganz bewusst nochmal zu Henrik rüber, der ja hier sagt, er vertritt ja sozusagen ein Referat, was Fachlichkeit hat mit Sprachen. Das ist ja das Wichtige, dass wir versuchen, Fortbildung an der Schnittstelle zwischen Fachlichkeit, Fachdidaktik und den digitalen Aspekten anzubieten, um dort wirklich auch modernen und zeitgemäßen Fachunterricht dann auch oder auch Lernprozesse dann auch anzubieten.
Idealerweise, ich möchte hier ergänzen, ist es so, dass die Schulleitung im Qualitätsentwicklungs- oder im QE-Gespräch mit der Schulaufsicht einen Entwicklungsschwerpunkt abspricht. Vor diesem Hintergrund dann mit dem Team der Schulleitung das Fortbildungsangebot des Landesinstituts sichtet und vor diesem Hintergrund in Absprache mit den Koordinatoren für die Fortbildung, die es in jeder Schule gibt, Kolleginnen und Kollegen auf verschiedene Angebote aufmerksam macht. Das Ziel von Fortbildung ist dann die systemische Wirksamkeit und die Weiterentwicklung von Schule. Fortbildung kann jedoch noch ein anderes Ziel und eine andere Wirkung haben, nämlich die individuelle Weiterentwicklung der Kolleginnen und Kollegen. Der Austausch selber über die Schulen hinweg hat schon eine Wertigkeit. Die Entlastung ist auch etwas, was für Kolleginnen und Kollegen wichtig ist. Entsprechend merke ich in meinem Referat, dass bei uns sich vorwiegend Einzellehrkräfte anmelden, die auch selbst, manchmal sogar im Tandem, in der Regel aber alleine an Fortbildung teilnehmen.
Kerstin, das, was ihr aus der Behörde anbietet, ist es auch an Schulen gerichtet oder an Einzelpersonen?
Das ist auch an Schulen gerichtet, ist aber nicht eine Fortbildung in dem Sinne, wie wir das jetzt gerade gehört haben. Da haben wir schon eine strenge Trennung. Es kann aber sein, dass an einem Angebot, das wir an Schule richten, dann eine Fortbildung entsteht. Also durch unser Pilotprojekt mit den Maker-Hubs ist ein Bedarf an einer Fortbildung entstanden, die jetzt auch am LI umgesetzt wurde. Also so sind wir verzahnt. Ich würde gerne noch hinzufügen, was ich glaube, was ein Vorteil von Hamburg sein kann, nämlich auf unserer Ebene, wo wir wirklich versuchen, die Schulen auch ganz stark zu vernetzen. Es ist wahnsinnig einfach, dass man überall mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sich ziemlich schnell besuchen kann. Und zwar nicht nur die Schulen untereinander, sondern auch Kinder hin und her schicken kann. In Hamburg haben alle Schülerinnen und Schüler das Deutschlandticket umsonst. Und das macht es noch leichter, zum Beispiel auch, wir müssen ja auch bei Fortbildung auch an die SchülerInnen-Ebene denken. Wir haben Peer-Trainer in den Maker-Hubs, die gehen an andere Schulen und schulen da Lehrkräfte oder Kinder in bestimmten Technologien. Und das ginge, glaube ich, in einem Flächenland sehr viel schwerer. Also so kann man mal eben sagen, du fährst mal zur Nachbarschule und machst mal mit den Zweitklässlern da Makey-Makey, ein sprechendes Poster oder sowas. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil.
Wie ist eure Wahrnehmung in dem Themenfeld digitale Transformation, digitale Welt, wie auch immer wir es nennen mögen? Wie verändert sich das von, es ist ein individuelles Interesse von Einzelpersonen, die Fortbildungen besuchen oder Angebote abrufen, hin zu, es wird zu einem gesteuerten Schulentwicklungsthema?
Also da sehe ich, und das ist auch durch Zahlen belegbar, einen deutlichen Wandel in den letzten 5 Jahren. Das sehen wir, wenn wir Statistiken zurückmelden, also unser Anteil an solchen Fortbildungen, die sich an individuelle Lehrkräfte hier im Hause zentral richten, die nehmen tendenziell ab und die Ressourcen fließen eher in solche schulischen Begleitprozesse, wo man dann gemeinsam auch über ein halbes Jahr zusammen beispielsweise arbeitet, ja.
Was heißt tendenziell? Ist das eher so eine leichte Verschiebung, 20-80 oder 80-20? Kannst du das so ganz grob?
Also ich würde schon beziffern? Sagen, wenn ich jetzt auf die Zahlen gucke, die ich neulich zurückgemeldet habe, haben wir beispielsweise schon im Referat Medienbildung haben wir fast eine Halbierung der zentralen Angebote in den Teilnehmerzahlen und in den Veranstaltungszahlen und in der entsprechenden Form fließen die Ressourcen halt in Begleitprozesse rein. Ganz einfaches Beispiel, wo man sieht, wir haben über 80% der Schulen Hamburgs dann auch live besucht im Zuge des Digitalparks Schule, wo es dann darum ging, die neuen Geräte eben vor Ort mit den Kollegen zu erkunden und eben deren Potenziale auch dann in Lehr-Lernprozessen abzubilden.
Ist das bei euch? Habt ihr, Kerstin, in euren Projekten eher so die Vorreiter sozusagen, die schon mal losgehen? Oder gibt es da auch enge Verzahnung mit der Schulentwicklung und der ganzen Schule als solcher?
Es gibt, glaube ich, mittlerweile immer eine Verzahnung mit der Schulentwicklung. Also ich kenne kein Projekt, wo es das nicht in gewisser Weise gibt, aber es gibt es stärker und schwächer. Also Making muss ein großer Bestandteil der ganzen Schulentwicklung sein. Wir haben aber auch andere Projekte, wie zum Beispiel unsere Innovationszirkel, wo wir versuchen, Lehrkräfte zu finden, die etwas entwickeln, was für andere interessant sein könnte, die aber keine Ressource von ihrer Schulleitung für sowas bekommen können. Und das ist so eine Stärke von unserem Referat, dass wir einfach immer eine kleine Ressource bekommen und dann auf solche Menschen setzen, die etwas entwickeln, ausprobieren und dann auch allen zur Verfügung stellen und sichtbar machen. Und das wäre jetzt nicht unbedingt Schulentwicklung. Kann auch immer ein Teil des Ganzen sein, aber das kann auch was Individuelles auf ein Fach bezogen sein oder so.
Kannst du ein, zwei kleine Beispiele beschreiben? Was machen die da konkret?
Es gab zum Beispiel einen Kollegen, der auch hier am LI war und auch noch ist mit einem Stellenanteil, glaube ich. Der hat im Fremdsprachenunterricht geguckt, wie er Chatbots lernförderlich einsetzen kann und war besonders interessiert daran, was die besonders cleveren Schüler und Schülerinnen damit machen, nämlich versuchen, das, was da vorgegeben wurde, zu umgehen und sogenannte Jailbreaks zu finden. Oder einen Lernpfad, wo KI benutzt wurde, ich glaube im Fach Religion, und die Kinder da rangeführt wurden, was Deskilling, was Upskilling ist und wie sie den Weg gehen und wo KI sie unterstützen kann, der dann auch veröffentlicht wird, zum Beispiel im Lernmanagementsystem, das eben wieder ein Vorteil vom Stadtstaat, würde ich sagen, in allen Hamburger Schulen ausgerollt ist und wo es einen Bereich gibt, wo Schulen auch Kurse untereinander hin und her schieben können oder in den hamburgweiten Bereich geschoben werden können.
Ich wollte noch Folgendes ergänzen. Schule, aber auch die Administration wie auch die Politik zeigen häufig eine Form der Latenz gegenüber von Entwicklung. Ich merke beispielsweise, dass über Jahre, gerade seit der Pandemie, das Thema Digitalität natürlich im Rahmen der Fachlichkeit so diskutiert wurde, dass die Fachlichkeit ein Primat hat, nicht Digitalität als Teil von Fachlichkeit gesehen wurde. Durch das Aufkommen von KI werden Kernpunkte der Fachlichkeit in Frage gestellt. Es gab mal eine Zeit in Hamburg, da war das Rechtschreiben unwahrscheinlich wichtig. Es gab einen Rechtschreiberahmen, es gab einen Basiswortschatz. Das Thema Handschreiben hat eine große Wichtigkeit. Aktuell tendieren wir in den Fremdsprachen zum Thema der neuen Mündlichkeit. Oracy wird ganz besonders wichtig. Es stellt sich also neu die Fragen, was sind aktuell oder was werden in 10 Jahren die neuen Bildungsziele und auch die neuen Medien sein, mit denen wir arbeiten werden. Jöran, du hast ja in deinem aktuellen Buch auch eine Reihe von Schulen, die damit umgehen, beschrieben. Und ich finde das sehr spannend zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln können. Gleichzeitig zeigt Schule immer eine Latenz, bis sie auf Dinge reagiert.
Wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn man in der Schule oder gesamtgesellschaftlich nicht sofort auf alles anspringt, was sich anbietet.
Ja,
gibt es ja auch genug Förderung.
Richtig. Ich meine, Bourdieu vergleicht die Schule mit der Kirche. Und da haben wir ja schon. Diese Latenz ist nun wirklich da. Dauert zwar nicht 1000 Jahre in Schule, aber trotzdem.
Ja, ganz kurz überlegt, ob ich die Abzweigung zur Kirche nehme. Es wäre verführerisch, da muss man einen extra Podcast machen. Es macht vielleicht ein bisschen Mut für die Schule sozusagen, dass man da doch wesentlich dynamischer unterwegs ist als manche andere Akteure noch. Ich würde gerne mit euch nochmal gucken, was gibt es noch so für Programme oder Maßnahmen oder weiß ich nicht, Institutionalisierung in Hamburg, wo man sagen kann, hier sieht man schön eine Verzahnung, wer mit wem zusammenarbeitet, letztlich ja immer im Dienst von, dass die Praxis besser wird, wo aber viele Leute dazu beitragen. Es gibt aber in Hamburg jetzt viele Beispiele, vielleicht machen wir noch so eine Runde und ihr stellt sowas wie zum Beispiel Digital macht Schule 2026 vor oder andere Sachen. Wer startet?
Ich würde vielleicht anknüpfen an das, was wir eben hatten. Es gibt ja nicht nur Vorteile des Stadtstaates, wie Hendrik auch ausgeführt hat, gibt es auch einen gewichtigen Nachteil, dass wir eben die gleiche Palette an Themen mit kleineren Ressourcen zu bearbeiten haben. Insofern ist Kooperation und Austausch mit anderen Landesinstituten etwas ganz Wichtiges. Und das ist etwas, wo uns natürlich die digitale Transformation in die Karten spielt, weil wir eben über Online-Formate einen deutlich größeren Wirkungskreis erzielen können und eben auch beispielsweise Fortbildungsformate, Online-Seminare, die von anderen Landesinstituten erdacht worden sind, besser einsetzen können. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch letzten Monat auf dem Transfercamp vorgestellt habe. Wir haben sehr enge Zusammenarbeit mit dem Thüringischen Institut, mit dem TILM, wo wir eben auch Lehrkräfte aus Hamburg in deren Fortbildung hinein werben und umgekehrt das Gleiche tun. Und so können wir dann mit begrenzten Ressourcen spezieller alle Handlungsfelder und alle Kompetenzstränge auch gut bedienen und ein breiteres Angebot machen. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch ganz gut vorbereitet auf das, was uns jetzt aus Lernen digital an Materialien kommt, denn dort sind ja Selbstlernkurse dabei, dort sind Online-Formate dabei und das ist etwas, was wir ganz gut einbeziehen können hier in unseren Kontext.
Also du hast das Stichwort Digital macht Schule gegeben, da muss ich eigentlich drauf eingehen, weil das ein ja fast schon eine Marke geworden ist, unseres Referats und des LIs zusammen. Und genau, Digital macht Schule 26 wird stattfinden an einer Stadtteilschule in Hamburg, die einen Maker-Hafen gebaut hat. Und wir widmen uns da tatsächlich dieses Jahr auch dem Thema Making. Das ist für alle Fächer anwendbar. Und wie Ingo am Anfang beschrieben hat, dein schönstes Lernerlebnis. Wir haben diese ISE-Werkstatt, also wirklich etwas gemeinsam zu gestalten und ins praktische Tun zu kommen. Das tut eigentlich immer gut. Und genau, das Thema Making wird dieses Jahr eben unser Thema sein. Und da ist auch immer sehr schön zu sehen, also wir machen das wieder in Kooperation mit dem LI. Und wir haben da viele Workshop-Gebende, die eben auch eine gewisse Expertise erlangt haben, indem sie mutig Schritte vorangegangen sind und die wir dann dort auch wertschätzen und sehen können und ihnen eine Bühne geben können, wie sie das dann weitergeben, was sie erlernt haben und was für Erfahrungen sie gemacht haben. Es wird verschiedene Workshops geben, verschiedene Challenges und ja, da freuen wir uns drauf.
Für die nicht jetzt am Tisch sitzen, die es nur hören, Kerstins Augen leuchten.
Ja.
Vielleicht kannst du noch aber kurz für die Nicht-Hamburgerinnen erzählen, was war Digital macht Schule vorher schon?
Digital macht Schule war ganz am Anfang und Ingo, hilf mir gleich bitte, wenn ich was vergesse, eine Initiative, um Schulen in Hamburg zu finden, die bereit sind, im Bereich Digitalisierung, Digitalität sich zu vernetzen und gemeinsam zu lernen in diesem Bereich. Es sind Blended Learning Kurse entstanden, denen man sich fortbilden konnte und die Schulen sind untereinander vernetzt und daraus ist im Laufe der Zeit dann zum Beispiel auch dieses einmal im Jahr gibt es ein Thema, zu dem wir uns in diesem Rahmen Digital macht Schule treffen und austauschen, Workshops geben und ja, kannst du noch was ergänzen?
Dem ist gar nicht viel zuzufügen. Es ist im Grunde genommen die Erkenntnis gewesen in der Schulbehörde, dass eben das Ganze systemisch auf Systemebene, auf schulischer Ebene komplett anzugehen ist ein Thema und dann auch in Vernetzung der Schulen und nicht mehr die digitale Transformation, alles was damit zusammenhängt, nicht mehr eine Frage des Individuums ist, sondern es doch etwas systemischer und strukturierter anzugehen. Und da gehen wir jetzt quasi auch schon in die zweite Runde 2026, ne?
Und es ist in Hamburg offensichtlich sehr selbstverständlich, dass es sehr co-konstruktiv geschieht. Also ihr rollt da ja nicht irgendwas aus, sondern, Kerstin, du hast eben gesagt, ihr bietet denen auch quasi eine Bühne und ein Forum für ihr Lernen voneinander.
Genau, also das ist immer das Schöne, dass dann wirklich also die Schätze, die wir heben oder das, was sichtbar wird, das kann dann eben auch sozusagen in der Rolle eines Multiplikators dann weitergetragen werden.
Henrik. Ich möchte mich nochmal zum Thema Transfer äußern. Hatten ja gerade schon gesagt, für Transferprojekte ist ein Commitment wichtig, aber das ist es nicht allein. Es bedarf die Position eines Brokers und diese Position hat ihre wesentliche Aufgabe der Vernetzung und stellt sich stets die Frage, in welchen Bereichen Innovationen relevant sein können, aber auch institutionsintern angedockt werden können. Es geht also um die Herstellung von Kooperationen, die Verbindung mit internen Strukturen, aber auch um die Veränderung von Angeboten im Rahmen dieser Übersetzungstätigkeit. Etwas, was wir Rekontextualisierung nennen, also die Übersetzung von Angeboten in die Angebotsstrukturen eben. Spannend, und das ist mir gerade auch nochmal klar geworden, ist, dass die Aufgabe des Brokers dann nicht nur die Bewegung einer wissenschaftlichen Innovation in die Praxis ist, sondern auch das Aufmerksammachen der Wissenschaft von einer Innovation, die aus der Praxis kommt. Und da wollte ich nochmal fragen, Kerstin, die Make-ups, wie sind die entstanden? Sind die aufgrund einer wissenschaftlichen Innovation entstanden oder sind sie aus der Praxis entstanden? Und wenn ja, wie?
Die sind ein bisschen, ehrlich gesagt, also entstanden ist dieses ganze Making-Thema ja außerschulisch. Das ist ja eine gesellschaftliche Entwicklung, dass man tatsächlich Dinge verstehen möchte, Geräte nicht wegschmeißen möchte, sondern in der Lage sein möchte, sie zu reparieren. Es sind Repair-Cafés. Es ist Programmieren von irgendwelchen Dingen, die den Alltag besser machen. Und dass das in Schule kam, würde ich sagen, war einem kleinen Zufall tatsächlich auch geschuldet. Wir wurden gefragt, ob wir uns vorstellen können, dass dieses Thema in Hamburg für Hamburger Schulen interessant sein könnte und das Lernen irgendwie verändern und verbessern könnte. Und da ich vorher, ich bin an der Schule auch Fachkraft für Begabungsförderung und habe mit dem Thema Making schon viel zu tun gehabt, weil ich gesehen habe, dass das ein Bereich ist, wo wirklich die Kinder, die sich sonst schwer tun, auf einmal richtig viele Stärken entwickeln und zum Zug kommen und motiviert sind. Und wir verhindern, dass sie zu Underachievern werden, also Menschen, die eigentlich hohes Potenzial haben, was sie aber nicht in Leistung umsetzen können. Und genau, somit hatte ich schon Berührungspunkte. Wir sind an meiner Schule die ersten Schritte gegangen, ohne die Behörde irgendwie im Hintergrund zu haben. Und wir haben gesagt, wir sehen da Wahnsinnspotenzial. Das ist für alle Kinder wirklich eine gute Art zu lernen. Dieses praktische Tun, die Primärerfahrung, das holt sie ab. Sie können ihre Stärken kennenlernen. Und dann kam eben diese Anfrage, ob wir uns das vorstellen können. Und wir haben gesagt, wir machen das. Wir sind mit den Schulen ins kalte Wasser gesprungen. Wir hatten am Anfang 11 Pilotschulen. Wir haben unterschiedliche Ressourcen dafür bekommen. Das war auch ein bisschen ein Flickenteppich, aber das war alles gut, weil wir gesagt haben, solange wir das ausprobieren können, gehen wir gemeinsam mit den Schulen den Weg. Sie wissen, dass sie sich darauf einlassen, dass das auch für uns Neuland ist. Und das hat sich wahnsinnig ausgezahlt. Also es ist sehr, sehr mühsam auch, wie du vorhin gesagt hast. Also es ist auch schwer, Schulentwicklung zu betreiben, weil es eben noch so viele andere Themen gibt, die in Schule oben aufliegen. Und Schulentwicklung kippt oft hinten über. Aber ich sehe das so als kleinen Mikrokosmos, wo man das mal ausprobieren kann und was dann auch wächst, weil man sieht, dass das Lernen dort auf einmal auch mit schwierigen Kindern funktionieren kann.
Und ich würde es verbinden mit einer Hoffnung für eine Weiterführung von Lernen digital oder der Transferstelle, dass nämlich in einer Phase 0 der Bedarf und auch funktionierende Praktiken aus der Praxis heraus gesammelt werden und dann weiterentwickelt werden.
Ich mache einen kurzen mündlichen Link. In der allerersten Folge dieser Podcast-Reihe Welle Lernen Digital war Kerstin Boveland zu Gast und hat die Praxisgeschichte der Maker-Hub-Entstehung beschrieben. Ach, das verlinken wir nochmal.
Das habe ich weißt da beschrieben. Ja, ich weiß, dass ich da war, aber ich schaue es mir nochmal an.
Das ist dein Thema.
Wir verlinken es ja, in den Show Notes.
Ja. Schön, ist auch gut.
Noch irgendwas in unserem Kapitel, Beispiele für Zusammenarbeit?
Ansonsten, Henrik, hast du natürlich nochmal einen Ball rübergespielt jetzt. Es geht eben auch darum, dass sich bestehende Institutionen mit ihren Angeboten und Strukturen auch verändern, auch im Wandel befinden. Und insofern nochmal auf deine Ausgangsfrage Richtung, was kommt jetzt 26 vielleicht? Wir haben jetzt gerade hier im Hause unser Mitarbeiterqualifizierungsangebot neu aufgelegt, auch entsprechend der Handlungsfelder, die in dem Bereich der digitalen Transformation wichtig sind, und machen eben unseren 600 plus Beschäftigten hier im Hause, die eben in der zweiten und dritten Phase der Lehrkräftebildung aktiv sind, dort ein dezidiertes Angebot von Mitarbeitenden für Mitarbeitende, aber eben auch unter Einbezug beispielsweise solcher Selbstlernkurse aus Lern Digital demnächst oder auch unter Live-Angeboten aus dem Bereich, aus den Universitäten. Das sind alles so Formate, wie wir auch hier Professionalisierung im Kreise der, sagen wir mal, Multiplikatoren oder Trainer, die sozusagen für den Bereich verantwortlich sind, dann auch voranbringen wollen. Und da ist ein ganz wesentlicher Punkt, und das fokussieren wir auch in dem Mitarbeiterqualifizierungsangebot, dass wir eben auch die Menschen über diese Themen ins Gespräch bringen. Es geht gar nicht mal so darum, top-down irgendetwas zu vermitteln, sondern eigentlich im Gespräch miteinander, in dem Austausch miteinander an den Themen zu überlegen, wo liegen denn jetzt die Spezifika im Einsatz von Projektmanagement-Software, im agilen Arbeiten, in Fachseminaren oder in der Fortbildung? Was kann man damit machen? Was hast du für Erfahrung? Also Erfahrungsaustausch und gemeinsames Lernen an diesen Gegenständen, in den Handlungsfeldern.
Wie verbindlich ist das Angebot?
Das Angebot ist erstmal ein Angebot auf freiwilliger Basis. Alle Beschäftigten sind aufgefordert, durch ein Rundschreiben des Direktoriums, was diese Woche ausgegangen ist, dort intensiv Gebrauch von zu nehmen. Die Abteilungsleitung bewerben das intensiv. Und wir haben es jetzt erstmal auf der Basis, es ist ein Angebot, man kann das nutzen in Absprache natürlich mit den jeweiligen Vorgesetzten, dass das nicht irgendwie mit etwas in Konflikt gerät. Und ansonsten ist es ein freiwilliges, zu nutzendes Angebot, ja.
Ingo Kriebisch hat gerade gesagt, dass wir eine ganze Reihe von Produkten aus Lern Digital in unserer MAQ, also Mitarbeitendenqualifizierung, übernehmen konnten. Hier kam es uns sehr zugute, dass die Broker den direkten Kontakt zu den Herstellenden hergestellt haben, die dann auch, weil das Material eben OER ist, alles dafür getan haben, dass wir auch die Materialien in unsere Kontexte übersetzen konnten. Also diese Arbeit war sehr geschmeidig und zeigt nochmal, woran es liegt. Wir haben lokale Probleme, die müssen lokal gelöst werden.
Die Zeit rennt. In Hamburg gibt es viel zu erzählen. Was würdet ihr sagen, müssen wir in diesem Podcast noch machen, bevor wir die Aufnahme beenden? Hamburg gründet auch Schulen noch neu. Das ist natürlich auch was jetzt nicht jedes Bundesland hat.
Ist das bei euch irgendwo mit Teil der Arbeit, dass ihr da so von Anfang an mitreden könnt, Kerstin?
Ja, das liegt zum Teil hier am Landesinstitut, aber auch in einer anderen Abteilung in B1. Und genau, auch da ist das Thema Make-up schon angekommen. Da geht es dann um so Wörter wie Raumtypenplan. aber klar, die Schulneugründungen sind natürlich eng verzahnt mit Schulentwicklung. Wahrscheinlich sollten die alle dein Buch auch lesen. Wir machen hier dauernd Werbung für Irans Buch, um so ein bisschen zu gucken, Schule 2035, ne? Was wollen wir eigentlich? Also was ist das Lernen an unserer Schule? Was macht es aus? Und da spielen die Räumlichkeiten ja eine riesige Rolle. Vor allem lege ich mich damit ja fest für sehr, sehr viele Jahre. Habe ich Wände und einzelne kleine Räume oder nicht? Und wenn ich die nicht habe, dann muss ich auch erstmal lernen, darin irgendwie lernen zu gestalten. Also das ist erstmal ein Kontrollverlust, das ist eine Unsicherheit. Aber es gibt wirklich viele Schulneugründungen. Ich weiß nicht, ich glaube so um die 40, ne? Also das ist echt eine ganz schön große Anzahl. Und da sitzen aber Menschen, die das gut begleiten. Also habe ich jedenfalls das Gefühl, ich gründe keine neue Schule so. Und die tatsächlich auch diese ganze Transformation im Blick haben und überlegen, was für Räumlichkeiten braucht eigentlich ein Lernen in der Zukunft.
Mhm. Habt ihr noch was, wo ihr sagt, wir drücken hier nicht auf Stopp, bevor ihr das nicht gesagt habt?
Na, man kann im Kontext von der Schulneugründung schon sagen, dass die Behörde schon auch sehr interessiert daran ist und da auch immer wieder sehr, sehr gute Persönlichkeiten findet, die mit Charisma und Haltung auch dieses Thema sehr bewegt und die ihre Schule dann schon bis hin zur papierlosen Schule oder wirklich auch einer Schule, wo eben so etwas wie Making auch eine Rolle spielt in der Grundhaltung der Schülerschaft, eine große Rolle spielt. Und insofern beraten und begleiten wir solche Schulen von der Phase Null an, wie man sie so unter in der Zusammenarbeit mit den Architekten hier nennt, dahingehend, dass eben auch sinnvolle Schulgebäude entstehen und die digitale Ausstattung der Schulen dementsprechend so ist, dass dann auch entsprechende pädagogischen Konzepte auch lernförderlich dort gearbeitet werden kann, ja.
Henrik, schauen wir mal noch ein Beispiel.
Ich habe die ganze Zeit nach meinem Thema gesucht, aber ich glaube, jetzt habe ich es. Im Zuge meiner Aufgabe als Beauftragter für den Wissenschaftstransfer kooperieren wir sehr intensiv mit der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg und haben dort auch versucht, zu Beginn von LernDigital eine lokale Gruppe zu gründen mit allen Kolleginnen und Kollegen, die an der Universität forschen und dort Teilprojekte begleiten und mit den Kolleginnen und Kollegen, die im Landesinstitut halt genau für diese Themen bereitstehen. Das hat zu sehr guten Ergebnissen geführt und zeigt auch nochmal, wie offen die Kommunikation ist. Das ist sicherlich ein Vorteil des Stadtstaates. Man muss aber immer wieder sagen, es hängt nicht nur an den Strukturen, sondern wie immer in sozialen Systemen an einzelnen Personen.
Und an Entscheidungen. Man kann ja sogar in einem Flächenland sich entscheiden, mit einer Uni zusammenzuarbeiten. Habt ihr was, wenn die Leute jetzt sagen, boah, das interessiert mich, was die da in Hamburg machen, wo ihr auf was verweisen könnt, zum Beispiel, was man im Internet finden kann, was ja auch in länderübergreifenden Sinne funktioniert, wo ihr sagt, da könnt ihr sich mal das angucken, da gibt es Informationen zu einem Aspekt von dem, was ihr heute angesprochen habt. Sozusagen eine mündliche Linkliste zum Abschluss. Habt ihr was? Ingo?
Naja, ich würde schon sagen, der Auftritt des Referats Medienbildung auf unserer Webseite vom Landesinstitut, das ist schon ein guter Andockpunkt, um sich mit Themen beschäftigen. Da sind auch Newsletter der Vergangenheit verlinkt. Dann sieht man, was uns sozusagen hier bewegt in Hamburg. Und wir versuchen eigentlich ja immer auch, bekannte, bewährte Produkte, die es so europaweit oder deutschlandweit gibt, wie beispielsweise auch den Dicomp Edu, dann eben als Dicomp Hanseatica in eine Fassung zu bringen, sodass er hier passgenau ist für die Hamburger Schulen und wir damit gut arbeiten können.
Kerstin?
Ich glaube, dass jede Lehrkraft und vielleicht auch Eltern und Kinder was auf unserem Infoportal finden, was inspirierend sein könnte und einen Impuls setzen könnte. Das macht mein Referat. Und die Redakteurinnen sind alles weibliche Personen in diesem Fall, sind Lehrkräfte aus verschiedenen Schulformen, Grundschule, Stadtteilschule, Gymnasium. In Hamburg heißt Stadtteilschule so, also es ist eine Gemeinschaftsschule. Und da versuchen wir wirklich gute Impulse zu finden, die immer was mit Digitalität oder Digitalisierung zu tun haben und die tatsächlich durch die Redakteurin ausprobieren zu lassen und durch ihre Sicht dann eben einen Beitrag zu schreiben. Und dann haben viele Lehrkräfte schon ein bisschen mehr Mut, das auszuprobieren, weil man eben durch diese Brille schaut und sieht, ah, okay, so hat die das gemacht, ah, und hieran muss ich denken. Das ist gut zu wissen. Und also ich finde, man da kann man sich sehr gut inspirieren lassen.
Exzellent.
Als Beauftragter für den Wissenschaftstransfer bin ich daran interessiert, mit anderen zusammenzuarbeiten, mit anderen Ländern und mit anderen wissenschaftlichen Institutionen. Ich glaube daran, dass die Zukunft im Bildungsbereich die Zusammenarbeit ist und die Kooperation mit anderen Institutionen. Und wer sich dafür interessiert, kann gerne die Website hier im Landesinstitut anschauen, kann in die Suchmaschine der eigenen Wahl Wissenschafts- oder Wissenstransfer und LI Hamburg eingeben und mich dann gerne anschreiben.
Super. Ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen Einblicke in die Hamburger Praxis mit Behörde, die ein Ministerium ist und Institut, das ganz viel mit ganz vielen verschiedenen Akteuren zusammenarbeitet. Alles Gute für eure weitere Arbeit.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Herzlichen Dank nochmal an Kerstin Boveland, an Ingo Kriebisch und an Hendrik Stammermann. Alle erwähnten Links findet ihr in unseren Shownotes. In jeder Folge von Welle Lernen Digital bitten wir euch um Stimmen aus der Praxis. Also fragen Menschen eine große Leitfrage pro Folge. Menschen, die in Schule und um Schule herum arbeiten. Heute geht es um das Thema Fehlerkultur. Wir wollten wissen, welches gescheiterte Projekt hat dich im Nachhinein am meisten weitergebracht?
Hier ist Christine van der Meer, Lehrerin und Schulentwicklerin aus Brandenburg. Das Projekt, das mich am meisten weitergebracht hat, war ein früherer Versuch, KI einfach als zusätzliches Tool in bestehenden Unterricht einzubauen. Ich habe gemerkt, dass es nicht funktioniert, wenn man neue Technologien in alte Strukturen presst. Die Kinder wurden schneller, aber nicht selbstständiger. Und erst als wir begonnen haben, unseren Unterricht grundsätzlich zu öffnen und stärker auf Selbststeuerung zu setzen, wurde KI zu einem echten Lernpartner. Dieses vermeintliche Scheitern war wichtig, weil es mir gezeigt hat, dass Schulentwicklung immer auch Strukturentwicklung bedeutet. Technik allein verändert noch keine Lernkultur.
Das Projekt, was mich am meisten geprägt hat, war ein gescheitertes, obschon ich das mit tatsächlich großer Überzeugung gestartet habe. Aber mir wurde erst später klar, dass ich nicht ausreichend gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen gearbeitet habe. Ich war halt überzeugt von meiner Idee und unterschätzt, wie viel Zeit wir gebraucht haben, um Veränderungen wirklich gemeinsam zu denken. Das war schon ziemlich schmerzhaft, aber ich habe viel verstanden in dem Projekt. Echte Beteiligung, echte Partizipation, wirkliche professionelle Dialoge und das ernsthafte Einbeziehen von allen, die man benötigt für diese Veränderung, die man vorantreiben will. Das gemeinsame Ringen um tragfähige Lösungen, all diese Punkte, die habe ich eigentlich da verstanden, wie so ein kollektiver Lernprozess eigentlich gehen kann. Und dass wir eben nicht nur das Konzept, die Vision brauchen, die dann von wenigen geteilt wird, sondern dass wir die richtige Idee verknüpfen müssen, damit dass sie tragfähig von vielen umgesetzt wird.
Hier spricht Nele, ich bin Pädagogin im E-Bildungslabor und wenn ich gefragt werde, welches gescheiterte Projekt mich im Nachhinein am meisten weitergebracht hat, dann kann ich eigentlich gar nicht so das eine Projekt benennen. Vielmehr ist es bei mir grundsätzlich eigentlich so, dass jedes Vorhaben, jedes Projekt und jede Aktivität immer auch implizit ganz viel Scheitern beinhaltet. Also das ist im Kleinen, wenn ich zum Beispiel ein Lernangebot vorbereite, dann bin ich immer irgendwann an so einer Stelle, wo ich sage, boah, das funktioniert so alles wirklich überhaupt gar nicht. Und genau aber aus diesem wirklich an der Kippe stehen und denken, das ist so alles verkehrt, komme ich ja dann auch tatsächlich in eine grundsätzlichere Reflexion und entweder verwerfe ich dann nochmal ganz und fange neu an oder kann eben auch auf dem, was ich angefangen habe, weiter dann rumbasteln und dann eben doch noch zu einer Lösung kommen. Und genauso wie das im Kleinen ist, ist das natürlich auch im Großen, wenn ich mir so angucke, warum und wie bin ich denn eigentlich pädagogisch tätig, dass es da immer Momente gibt, wo ich denke, es ist doch alles völlig sinnlos und das funktioniert so auch einfach nicht. Aber gerade durch solche sehr, sehr zweifelnden Momente, die ich jetzt vielleicht auch mal unter Scheitern fassen würde, ergibt sich ja dann zugleich auch immer die Perspektive, nach so einer Nordsternorientierung zu schauen, nach dem Warum zu fragen und dann eben auf diese Art und Weise zu einer Entwicklung zu kommen und Sachen dann besser zu machen und voranzubringen. Also es gibt für mich nicht das eine Projekt, aus dem ich so richtig viel gelernt habe, dadurch, dass ich gescheitert bin, sondern Scheitern gehört für mich eigentlich immer und ganz grundlegend dazu und ist ein ganz, ganz wesentliches und wichtiges Moment.
Hallo, hier ist Joscha Falk. Ich bin Lehrer, Fortbildner und Schulentwickler aus Bayern. In der Begleitung von Schulen und deren Schulentwicklungsprozessen konnte ich in den letzten Jahren oft sinnvoll unterstützen. An einigen Stellen ist die Energie aber auch wieder verflogen, sodass geplante Maßnahmen ihre Wirksamkeit nicht entfalten konnten. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Leitbild, das nie fertiggestellt und nicht mit Leben gefüllt wurde. Zunächst habe ich das auf äußere Faktoren geschoben, auf Personalwechsel, Überlastung und dass es zu viel gleichzeitig war. Irgendwann wurde mir klar, dass ich selbst zu wenig nachgefragt hatte, ob der Moment für die Schule dafür der richtige ist. Ich habe daraus gelernt, immer auch das Weglassen zu fokussieren und Schulen zu ermutigen, klar zu identifizieren, welches Profil sie schärfen wollen, was wirksam ist und wovon sich ein Kollegium lösen kann. So möchte ich sicherstellen, dass die Energie für neue Schulentwicklungsaufgaben sinnvoll und nachhaltig eingesetzt ist.
Hier ist Julia Turner, pädagogische Mitarbeiterin in der Lehrkräftebildung und Schultransformation. Was ich aus den Projekten der letzten Jahre mitgenommen habe, ist, dass der Faktor Mensch immer im Mittelpunkt stehen sollte. Eine vertrauensvolle Beziehung und offene Kommunikation sind essentiell. Oft wird den lauten Stimmen in Kollegien und Arbeitsgruppen zu viel Gewichtung gegeben, weshalb ich immer versuche, Räume zu schaffen, in denen sich auch introvertierte Personen einbringen können und Gehör finden. Lieber schiebe ich eine zusätzliche, anonyme Umfrage vor eine bevorstehende Entscheidung, denn das hat schon für einige Aha-Momente gesorgt.
Und wir sagen Danke. Mehr zu den gehörten Personen verlinken wir in den Shownotes. Ich habe von einer Fortbildung in Hamburg gehört. Die ist als Thema schon interessant. Es geht um eine Qualifizierung zur deutschen Gebärdensprache als Bildungssprache. Und dann ist die Geschichte hinter der Entwicklung dieser Fortbildung noch genauso interessant für mich gewesen. Denn die Geschichte beginnt mit einem Bedarf in der Praxis. Dann wurde diese Fortbildung entwickelt von der Schulpraxis gemeinsam mit dem LI Hamburg. Dann kam auch noch die Uni dazu. Und da hört es noch nicht auf. Man hat das dann auch noch auf den Kita-Bereich ausgeweitet. Und jetzt sagt man ja gerne, dass viele Köche, ihr wisst schon, aber diese Fortbildung wurde ein voller Erfolg. Jetzt will ich wissen, trotzdem oder gerade weil es so eine gemeinsame, ko-konstruktive Entwicklung war. Dafür habe ich mich mit zwei Personen getroffen, die es wissen müssen, weil sie im Mittelpunkt der Entwicklung standen. Henrik Stammermann von der Stabsstelle Wissenschaftstransfer und Leitung des Referats Sprachen vom LI Hamburg und Bettina Röhrig. Sie ist Leiterin der bilingualen Abteilung an der Elbschule Hamburg. Das ist ein Bildungszentrum für Hören und Kommunikation. Los geht's. In Hamburg gibt es ein Projekt, das ist eine Qualifizierung zur deutschen Gebärdensprache als Bildungssprache. Ich will gern mehr darüber erfahren, was das ist und wie das entstanden ist. Bettina, magst du starten? Was kann ich mir darunter überhaupt vorstellen?
Es geht darum, KollegInnen zu qualifizieren, die mit der deutschen Gebärdensprache unterrichten. Und zwar unterrichten sie gehörlose, taube, gebärdensprachorientierte Schülerinnen und Schüler. Und die meisten unserer KollegInnen an der Elbschule sind erstmal hörend und haben diese Sprache als Fremdsprache erlernt. Und dann natürlich können sie einen Sprachkurs machen, aber es ist natürlich schwierig, sage ich mal, komplett in diese Sprache einzutauchen, in die Kultur, in die Eigenheiten der tauben Community. Und wie unterrichtet man? Also bloß weil man eine Sprache auf einem bestimmten Niveau kann, kann man ja noch nicht alle Varietäten, alle Register so anwenden, wie man sich das wünschen würde. Und diese Qualifizierung, die bietet da einen Schritt. Unser eigenes Kollegium jetzt an der Elbschule am Bildungszentrum Hören und Kommunikation weiterzubilden. Und ganz neu sind jetzt auch für die frühkindliche Bildung Erzieherinnen und Erzieher einer Kita, die eben auch taube gebärdensprachliche Schülerinnen und Schüler da Angebote machen, auch mit dabei, dass die auch diese Qualifizierung durchlaufen können.
Setzt es sozusagen auf einen Sprachkurs auf, weil es ist ja mehr als ein Sprachkurs, wenn ich das richtig verstehe.
Genau.
Das heißt, die haben sozusagen das schon mal gelernt oder sind möglicherweise damit schon aufgewachsen? Beides?
Genau. Also im Wesentlichen sind es diejenigen, die DGS, also die deutsche Gebärdensprache, als Fremdsprache gelernt haben, eine ganz gute Kommunikationskompetenz haben im Bereich A2, B1 und darauf baut es quasi auf.
Mhm. Ist es das erste vergleichbare Projekt, was du zumindest hier in Hamburg kennst?
Wir haben vor einem Jahr sind wir gestartet mit diesem Projekt und in dieser Form ist das das erste Projekt, was in der Zusammenarbeit mit der Uni Hamburg auch entstanden ist. Da gab es bisher häufig Gebärdensprachkurse, DGS-Kurse, meist auf im universitären Kontext. Und dann kamen die Lehrkräfte oder die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst an die Schule und haben gesagt, ich verstehe die Kinder hier gar nicht, die gebärden ja ganz anders. Es gibt auch in der deutschen Gebärdensprache gibt es eine Jugendsprache, es gibt einen Slang, auf dem Schulhof wird anders kommuniziert als eben im Klassenraum. Und dann ist auch immer noch die Frage, wie unterrichte ich denn eigentlich Naturwissenschaften zum Beispiel? Das gehört ja gar nicht so zu meinem üblichen Vokabular. Und das macht es natürlich schwierig. Und diese Qualifizierung hat eigentlich das Bedürfnis der von uns als PraktikerInnen an der Elbschule berücksichtigt, die gesagt haben, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wie unterrichten wir denn? Wir sehen immer taube Lehrkräfte, die das als L1, als ihre Basissprache nutzen. Die können das irgendwie viel besser. Die kriegen das viel besser umgesetzt. Die steuern die Kommunikation anders. Wie machen die das eigentlich? Und was kann ich mir davon abschauen? Und wie kann ich meine Kompetenz in dem Bereich eigentlich auch verbessern und meinen Unterricht dadurch auch verbessern? Und die Universität hat sich auch dieser Forschungsfrage gestellt, zu sagen, was machen taube Lehrkräfte eigentlich anders im Unterricht? Kommunizieren die anders? Es ist ja nicht nur eine höhere Sprachkompetenz, sondern sie steuern Lehr- und Lernsituationen ganz anders, weil sie ja visuell orientiert sind.
Das ist der Bedarf aus der Praxis kommend. Wie ist das jetzt vom Landesinstitut Hamburg, Henrik Stammermann, als Fortbildung aufgegriffen worden?
Ich betreue meine Aufgabe, das große Bund-Länder-Projekt Lernen Digital, und ich sehe, dass Transfer in solchen großen Kontexten gelingen kann. Es überwiegt dann allerdings die Angebotsstruktur. Hier in diesem Zusammenhang, ein Projekt, das ich auch begleite, haben wir einen lokalen Bedarf, der aus der Kooperation mit der Universität erwachsen ist und der diesen lokalen Bedarf aufgreift, beforscht, aber auch gleichzeitig eine Lösung beinhaltet. Und meine Aufgabe ist quasi als Knowledge Broker gewesen, diesen Prozess zu begleiten. Die zuständige Professorin Barbara Händel-Faulhaber hat einen Beirat eingerichtet, in dem unterschiedliche Perspektiven saßen. Und meine Perspektive war in den ersten Wochen erstmal zuhören. Und als es dann um die Frage ging, wie wir das Angebot in eine Qualifizierung, also in eine Weiterbildung, das ist ein Format, das wir im Landesinstitut anbieten, Gießen, da wurde ich aktiv, stellte einen Kontakt zur Abteilungsleitung her und habe dann versucht, diese beiden Interessen zu moderieren und dieses Projekt als relevant herzustellen. Im Transfer geht es ja häufig um die Moderation oder um die Aushandlung verschiedener Handlungslogiken der Politik, der Wissenschaft, der Praxis und der Administration. Und da bedarf es einer Brokering-Institution, deren einziges Interesse eben der Transfer und die Kommunikation ist. Und hier in diesem Zusammenhang kam uns sehr zu Pass, dass die Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung sich jetzt zum 1.7. des letzten Jahres neu aufgestellt hat. Die frühe Bildung ist jetzt Teil unserer Bildungsbehörde. Entsprechend war es erstmal sehr interessant, als Zielgruppe nicht nur die Kolleginnen und Kollegen der Elbschule zu haben, sondern auch Erzieherinnen aus der Vorschule, beziehungsweise aus der Kita. Das gerne korrigieren. Gleichzeitig gab es zu dieser Zeit, so vor ungefähr einem halben Jahr, eine politische Diskussion um den Mailänder Kongress und den Mailänder Kongress. Vielleicht kannst du da gleich auch noch was sagen, der gerade auf politischer Ebene das Thema auch noch mal relevant machte.
Der war aber nicht letztes Jahr.
Nee, der war 1880. Das ist schon ein bisschen länger her. Also wenn ich da ganz kurz versuche, was zu sagen. Was viele Menschen gar nicht wissen, ist, dass die Gebärdensprache in dem Bildungsangebot für taube Menschen lange Zeit verboten war. Und das geht zurück auf diesen Mailänder Kongress von 1880, wo das von hörenden Pädagoginnen und Pädagogen, Professorinnen beschlossen wurde. Und damit war die Gebärdensprache ganz lange richtig verboten. Aus dem Unterricht, aus den Schulen. Sie hat sich aber trotzdem forttradiert über auf dem Schulhof, über taube Eltern, deren Kinder das dann von ihren Eltern gelernt haben, das dann weitergegeben haben, weil es eben die Sprache ist, die barrierefrei zugänglich ist für taube Menschen. Und es gab dann lange Zeit auch in den 70er, 80er Jahren noch einen großen Methodenstreit. Hamburg ist da ein totaler Vorreiter gewesen, hat als erste Schule in ganz Deutschland einen bilingualen Schulversuch gestartet mit der deutschen Gebärdensprache, dass die deutsche Gebärdensprache wieder im Unterricht, also wieder, ganz früher war es mal so, aber überhaupt im Unterricht einbezogen wird und unterrichtet wird als Unterrichtsfach, aber eben auch als Unterrichtssprache genutzt wird. Das Ganze ist ins Schulprogramm eingeflossen. Wir in Hamburg sind tatsächlich eine derjenigen Schulen, die sehr, sehr früh damit schon begonnen hat.
Ich darf ergänzen, dass wir seit 2017 einen Rahmenplan DGS haben, genau, der Teil des Bildungsplans ist. Dieser Rahmenplan wurde aber über Jahre tatsächlich im Referat individuelle Förderung verhandelt und war nicht Teil des Referatssprache. Das hat sich jetzt verändert, auch vor diesem Hintergrund.
Genau, und da sehen wir die deutsche Gebärdensprache auch. Und wir kämpfen schon seit langem dafür, dass die deutsche Gebärdensprache als Fremdsprache anerkannt wird, eben auch für Schulabschlüsse, eben auch für den Zugang zur Oberstufe, dass diese Sprache als zweite Fremdsprache anerkannt wird, analog zu Spanisch, zu Französisch. Zum einen, damit eben Gebärdensprachnutzende, also taube Schülerinnen und Schüler, damit einen besseren Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen haben, eine Wertschätzung ihrer Sprache erleben und damit andere eben hörende Schülerinnen und Schüler auch eine Motivation haben, diese Sprache als zweite Fremdsprache anzuwählen.
Spielt Digitalisierung eine Rolle in dem Themenfeld?
Ich glaube, in allen Themenfeldern spielt Digitalisierung eine Rolle. Für GebärdensprachnutzerInnen ist eine Digitalisierung total hilfreich, weil es ermöglicht, Gebärdensprache festzuhalten und unabhängig von Raum und Zeit zu nutzen und zu transportieren. Das war vorher ja nicht so möglich. In den sozialen Medien gibt es ganz viele Gebärdensprachvideos, die dort verbreitet, gesehen, selber gepostet werden können. Aber auch im Unterricht. Gebärdensprache ist ja eine Sprache, die erstmal nur im mündlichen Bereich, also mündlich ist ein bisschen verwirrend, aber genutzt wird. Und da gibt es keine eigene Schriftsprache. Aber es gibt das mediale Gebärden. Heißt also, Gebärdensprache wird aufgenommen, kann korrigiert werden, es kann nochmal vor- und zurückgespult werden. Wir waren jetzt gemeinsam auch zum Hospitieren ja im Unterricht. Es gibt eine Klassenarbeit im Unterrichtsfach DGS, da werden die Aufgaben per Tablet gestellt zum Beispiel. Und dann werden also mediale Gebärden in Gebärdensprache die Arbeitsaufträge auf Tablets gestellt und auch genauso beantwortet.
Jetzt haben wir in der kurzen Geschichte schon ganz viele verschiedene Akteure gehört. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr geht dann auch zusammen hospitieren. Dann reicht es nicht aus, dass das eine Schule ist, sondern die Kita-Frage ist noch dazugekommen. Dann gab es eine Forschungsperspektive von der Uni. Das LI spielt jetzt mit. Man kann ja sagen, das wird ja immer schwieriger und immer anstrengender und wird es dann auch besser, wenn so viele Akteure beteiligt sind. Wir haben euch jetzt getroffen, weil es einen trotzdem gibt, nämlich ist es trotzdem ein gutes Projekt gewesen oder inwieweit auch durch diese vielen Köche, die am Brei beteiligt waren, Henrik?
Wir haben die verschiedenen Handlungslogiken und die verschiedenen Felder ja als Grundvoraussetzung in Schule. Schule in Deutschland ohne Bildungspolitik kann man sich kaum vorstellen, ohne Verwaltung auch nicht. Die Praxis gehört mit dazu und die Wissenschaft dann auch. So. Und die Aufgabe ist eben, Verbindungen zu finden. Und meine Aufgabe war es, überzeugende Argumente zu finden, weshalb dieses Projekt, was hier entstanden ist, durch uns auch getragen wird und als Angebot an alle Lehrkräfte Hamburgs gegeben wird. Das war meine Aufgabe und das hat hier in diesem Zusammenhang funktioniert. Also aus meiner Perspektive war es erfolgreich und aus eurer Perspektive ist es schon jetzt erfolgreich, weil der erste Durchgang als Pilot ja schon durch ist.
Und tatsächlich diese Zusammenarbeit auch mit diesen verschiedenen Institutionen habe ich als wirklich hilfreich und gewinnbringend erlebt und ich bin gespannt, wie das mit den ErzieherInnen aus der Kita laufen wird. Ich bin aber guter Dinge, weil im Endeffekt geht es ja darum, auch Übergänge zu gestalten. Also die Kinder, die dann zu uns in der Schule eingeschult werden, die müssen ja, die kommen ja auch mit einem Vorwissen und mit Kompetenzen vorab. Und wenn dort sozusagen eine bessere Förderung der gebärdensprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten besteht, dann können wir ja auch wieder ganz woanders ansetzen. Und die Kooperation unter den Lehrkräften mit den ErzieherInnen aus der Kita, das, ich glaube, das ist sehr, sehr gewinnbringend. Und mit der Uni arbeiten wir eigentlich schon ganz lange zusammen.
Und dass es einen gegenseitigen Bedarf gibt, hat uns ja die Anmeldesituation gezeigt. Wir haben 15 Plätze ausgeschrieben, wir haben 40 Anmeldungen. Das bedeutet, dass hier auch eine Chance genutzt wird und auch gesehen wird von Kolleginnen und Kollegen, dass beispielsweise der Übergang, aber auch das System, innerhalb dessen man arbeitet, professionalisiert wird und sich weiterentwickelt.
Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Alles Gute für den weiteren Verlauf der Arbeit. Vielen Dank an Bettina Röhrig und Henrik Stammermann. Und das war schon fast unsere heutige Folge von Welle Lernen Digital. Für alle, die noch mehr über dieses Thema wissen wollen, Lernen Digital hat zum Beispiel eine Website. Und alle, die sagen, da war ich schon mal, möchte ich sagen, da ist ganz schön viel dazugekommen. Also die große Einladung, stöbert gerne nochmal
und erlernen digital in den vielen, vielen Materialien, die da in der letzten Zeit entwickelt und veröffentlicht worden sind. Außerdem der Hinweis auf ein Treffen in Real Life. Das Lernen Digital Dialogforum findet statt am 26. und 27. März 2026 in Berlin. Details verlinken wir. Und die Werbung für die nächsten Folgen von Welle Lernen Digital, die kommen aus Bayern, aus Sachsen-Anhalt und aus Niedersachsen. Ab jetzt jede Woche neu. Ich steige quasi gleich in den Zug und fahre los zur nächsten Station. Wenn ihr von uns hören wollt und lesen wollt, könnt ihr unseren Newsletter abonnieren, dann bekommt ihr regelmäßig Updates per E-Mail. Oder ihr abonniert lernen.digital bei LinkedIn oder bei YouTube oder bei Instagram. Da posten wir übrigens auch manchmal so ein paar Videos hinter den Kulissen und auch vor den Kulissen unserer Besuche in den Landesinstituten vor Ort. Mein Name ist Joran Musmeyerholz. Dieser Podcast heißt Welle Lernen Digital und jetzt gibt's den jede Woche neu, überall dort, wo es Podcasts gibt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.